Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt, glaube ich, das vierte Mal hier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von daher will ich so ein bisschen was weitergeben. Ich habe auch die letzten Male immer schon so ein klein bisschen biografisch gepredigt, weil das ist der Vorteil, wenn man in Rente ist, dann hat man ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel und kann manche Sachen ein bisschen anders einordnen, als wenn man die vielleicht zum allerersten Mal im Leben erlebt. Und mir ist das Thema geistliche Einheit sehr, sehr wichtig. In meiner Rolle als Missionsleiter hatte ich ja mit den unterschiedlichsten Gemeinden zu tun in Deutschland, die Missionare aussenden, und im Ausland Gemeinden, die dort entstehen oder mit uns als Partner zusammenarbeiten. Und da ist eine große Vielfalt da, die auch manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Und andererseits, in jeder kleinen Gruppe, in jedem Hauskreis, in jeder Ortsgemeinde haben wir Leute, die unterschiedlich geprägt sind. Wir sind nicht alle gleich, von unserer Persönlichkeit her, von unserem Vorlieben her und auch von unseren Frömmigkeitsstilen her. Und die Frage ist, was hält uns zusammen? Und wie kommen wir miteinander klar? Ich vermute mal, die meisten von uns waren auch schon in anderen Gemeinden, in anderen Gottesdiensten, vielleicht im Urlaub oder bei Verwandtenbesuchen oder am Arbeitsplatz hat man irgendeinen Kollegen, der auch Jesus nachfolgt, aber zu einer anderen Gemeinde gehört oder bei einer Allianz-Gebetswoche oder anderen überkonfessionellen Veranstaltungen trifft man Christen, die anders ticken als man selbst. Und wie kann man eine herzliche Einheit im Geist Christi mit denen pflegen und entwickeln und bewahren? Und dazu habe ich euch einiges mitgebracht, das erfordert so ein bisschen, sage ich mal, Flexibilität, sich auf diese unterschiedlichen Frömmigkeitsstile einzulassen, und ich hoffe, ihr könnt da mit mir mitgehen. Wir fangen an bei Jesus. Jesus definiert ewiges Leben. In dem Gebet, was er betet, im hohepriesterlichen Gebet Johannes 17, betet er für seine Jünger und er beschreibt dort, was ewiges Leben ist. Wir alle wünschen uns, ewiges Leben zu erleben, und viele wissen auch, dass sie ewiges Leben haben und andere können es erleben jederzeit. Aber was ist das? Das ist das ewige Leben, dass sie dich, betet er zu seinem Vater, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, Jesus erwartete, dass seine Jünger immer mehr ihn erkennen und Gott erkennen. Das ist ein Prozess. Es ist nicht so, dass ich sage, ja, ich kenne Herrn oder Frau Meier-Müller, und dann kennt man die so ein bisschen aus der Ferne. Jesus erkennen heißt, ich kenne ihn wirklich, was seine Herzensanliegen sind. Und da Jesus allmächtig, allwissend, allgegenwärtig ist, gibt es da jede Menge Dinge zu entdecken. Und möglicherweise hat meine Schwester oder mein Bruder andere Seiten besonders im Blick und entdeckt, als ich es vielleicht habe. Aber ich kann ja davon lernen. Also wie erkennen wir Gott? Wir erkennen ihn in seinem Wort, wir erkennen ihn, wie er in der Geschichte handelt, wir erkennen ihn gerade auch im Leben von unseren Geschwistern, weil wir ja nicht die Einzigen sind, die mit Gott leben. Und da erkennen wir immer stückweise. Wir erkennen nicht das Ganze, weil Gott ist so groß, unser Verstand ist begrenzt, und da erkennen wir Teile von Gott, aber nicht, und Aspekte von Gott, aber nicht alles. Und wie lange dauert das? Es dauert letztlich das ganze Leben. Ich freue mich, dass ich immer noch neue Sachen entdecken kann durch junge Leute bei uns in der Gemeinde, durch Mentees, mit denen ich im Gespräch bin. Sie lernen was von mir, sagen sie, und ich lerne aber auch jede Menge von ihnen, weil wir Jünger Jesu sind. Und das Wort Jünger heißt Lernender. Wir lernen permanent, bis wir bei Jesus sind. Und auf der anderen Seite weiß Paulus sehr genau, unser Erkennen ist Stückwerk. Das heißt, jeder erkennt bestimmte Aspekte ziemlich klar und andere Aspekte sieht man irgendwie nicht, hat man vielleicht einen blinden Fleck. Das gehört zum Menschsein einfach dazu, dass wir bestimmte Sachen besonders scharf und klar sehen und andere weniger. Und von daher wollen wir uns jetzt mal einlassen auf eine Entdeckungsreise unterschiedlicher Aspekte von Gottes Wirken und Gottes Wesen kennenzulernen. Wir fangen also an mit dem Drei-Einen-Gott. Das alleine ist schon ein Wunder und dem müssen wir immer wieder neu nachdenken, was das heißt. Gott ist einer und Gott ist drei, dreieinig. Und da erkennt auch jeder Mensch und jede Tradition, in der man aufgewachsen wird, einzelne Dinge besonders scharf. Als Freikirchler, Pietisten, da gehört ihr ja auch dazu, wir in Wiedenest auch in EFG, ist Jesus uns besonders wichtig. Jesus das Zentrum, gar keine Frage. Und wir können, wenn wir länger in der Gemeinde sind, ganz viele Geschichten von Jesus erzählen und Wahrheiten über Jesus sagen. Pfingstlich-charismatische Christen betonen das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Ich denke, auch freikirchliche, konservative Christen haben von pfingstlichen Christen manches gelernt oder entdecken selber in der Bibel. Aber wenn wir das mal vergleichen von der Intensität der Wahrnehmung, dann haben pfingstlich-charismatische Christen eine sehr viel intensivere Wahrnehmung, Erkenntnis darüber, wer Gott der Heilige Geist ist. Und dann gibt es andere Christen, die stark eher Gott als Schöpfer sehen und die Bewahrung der Schöpfung als eine ganz wichtige Aufgabe ansehen. Daran glauben wir auch, aber vielleicht nicht so stark oder es ist uns nicht ganz so wichtig. Das heißt, allein das vom dreieinigen Gott, die verschiedenen Aspekte, können sehr unterschiedlich wahrgenommen werden bei jedem Einzelnen. Und unsere Frömmigkeit, wie wir leben, wie wir uns engagieren, hängt davon ab, was uns besonders wichtig ist. Aber es ist der eine Gott und der dreieine Gott, auf den wir schauen und von dem wir uns prägen lassen. Ich möchte uns noch einige Verse lesen aus Johannes 14. Das ist auch die Abschiedsreden von Jesus an seine Jünger. Er weiß, dass er nicht mehr lange bei ihnen ist und dass er bald gehen wird. Und dann redet er über den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in einem Abschnitt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Also das Wort, über das wir Gott erkennen. Der Vater liebt die Jünger und Jesus liebt die Jünger und sie haben beide, finden ihr Zuhause sozusagen in unserem Leben. Das ist schon mal allein ein ganz gewichtiger Vers. Und dann, wer mich nicht liebt und meine Worte nicht hält, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Also er hat ihnen da viel über den Vater und über sich selber geoffenbart. Aber jetzt kommt was Neues. Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und wussten eine ganze Menge. Und trotzdem gab es noch Sachen, die sie neu dazu lernen sollten. Einerseits, weil man vieles vergisst, ist es nötig, dass der Heilige Geist uns erinnert an Dinge, die uns schon mal irgendwann wichtig waren, aber dass sie wieder neu belebt werden. Aber er lehrt auch Neues, was sie bisher nicht erlebt hatten. Und Jesus sagt an anderer Stelle ein bisschen später, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kann jetzt der Heilige Geist kommen und in euch dieses Werk tun, wozu Gott den Heiligen Geist gesandt hat. Und das ist unsere Chance, sage ich mal, als Nachfolger Jesu, sowohl den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in unserem Leben wirken zu lassen, in einer wachsenden Weise, die sich entfaltet. Also, die Jünger kannten Gott, den Schöpfer und Erhalter der Welt, von ihrem jüdischen Hintergrund. Das war sowieso etwas Bekanntes, da mussten sie nur irgendwie dran erinnert werden. Jesus hat daran angeknüpft. Sie waren mit Jesus, dem Rabbi, dem Lehrer, 3 Jahre unterwegs gewesen. Von daher kannten sie ihn ziemlich gut und das war auch das Ziel von Jesus, Einblick zu geben in sein Herz, in sein Leben. Und deswegen waren die Jünger so intensiv mit ihm unterwegs. Jetzt wird ihnen der Heilige Geist verheißen, der ihr Leben noch einmal stärker umkrempeln wird. Das war neu, da mussten sie sich erst, sage ich mal, dran gewöhnen. Es gab ja schon im Alten Testament jede Menge Verheißungen über den Heiligen Geist, das Gesetz Gottes, was nicht in Stein gemeißelt ist, sondern in unser Herz geschrieben wird und dass der Heilige Geist ausgegossen wird über alle, die glauben, nicht nur über einen König, einen Priester, sondern über alle Menschen, die in der Nähe Gottes leben. Und diese Verheißungen fingen an, sich jetzt zu erfüllen, dann vor allen Dingen an Pfingsten. Kannten die Jünger diese unterschiedlichen Aspekte Gottes? Ja, in Ansätzen. Und das finde ich die wichtige Antwort auch für uns. Kenne ich Gott? Ja, in Ansätzen. Aber ich will ihn noch tiefer erkennen. Konnten sie später noch weiter wachsen in der Gotteserkenntnis? Ja, der Heilige Geist würde sie lehren. Und das finde ich wichtig. Ich habe vorhin von Mentees kurz erzählt. Ich habe mein ganzes Leben Leute gehabt, wo ich Mentoring mit denen gemacht habe. Und ein Kriterium für mich, mich intensiver in das Leben von jemandem zu investieren, war, ist jemand lernwillig? Ist er hungrig, Neues zu lernen? Dann kann man sich in jemand investieren. Und ich denke, Gott schaut auch unser Herz an und fragt, willst du Neues noch lernen? Bist du dankbar für das, was du hast, aber hast du Sehnsucht nach mehr, nach weiteren Dingen? Und dann kann er uns diese Sachen auch zeigen. Ich würde gerne euch bitten, einen Moment nachzudenken und wer von euch das möchte, mit seinem Nachbarn, Sitznachbarn sich auszutauschen. Welcher Aspekt des Wesens Gottes ist mir in letzter Zeit besonders wichtig geworden? Allein die Namen Gottes sind riesengroß, eine Riesenfülle von Namen, die Jesus als Retter oder Gott als der Schöpfer hat. Und vielleicht ist dir irgendein Name oder ein Aspekt oder eine Aussage in letzter Zeit besonders wichtig geworden. Denkt einen Moment drüber nach und wenn ihr möchtet, mit eurem Nachbarn kurz darüber reden, könnt ihr das auch machen. So 2 Minuten, jeder für sich erstmal. Okay, das soll einfach so ein bisschen euch helfen für den nächsten Teil. Upsala. So. Ich will ein bisschen erzählen, wie ich selber groß geworden bin, was mein eigener bevorzugter Frömmigkeitsstil ist und wie ich mit anderen Frömmigkeitsstilen klar zu kommen versuche, sage ich mal. Es ist immer noch ein Lernprozess. Ich bin da nicht perfekt, aber unterwegs. Also ich bin freikirchlich geprägt aufgewachsen, Jesus, Bibel, missionarisch unterwegs. Das sind die Sachen, die haben mein ganzes Leben geprägt und letztlich auch meine Berufswahl. Deswegen bin ich Missionsleiter geworden. Das heißt, jeder, der in diesem Bereich zu Hause ist, mit dem fühle ich mich ganz natürlicherweise eng verbunden. Gar keine Frage. Ich gehörte zu einer überkonfessionellen Jugendarbeit in unserer Stadt in Korbach, wo ich aufgewachsen bin. Da waren baptistenfreie Gemeinde und Leute aus der Gemeinschaft dabei und auch Landeskirchler. Wenn ich da mal, wir sind dann als Jugend mal in denen mal in einen anderen Gottesdienst gegangen, wenn ich da mal so in den landeskirchlichen Gottesdienst war, alles sehr liturgisch, das war mir als Freikirchler echt fremd. Da hatte ich erstmal wirklich nicht den Zugang zu, fand das ungewöhnlich. Aber später habe ich dann auch da Sachen entdeckt. Ich habe Theologie studiert in Basel an der staatsunabhängigen Theologischen Hochschule dort. Und dort waren Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, eine ganz große Vielfalt. Und Theologiestudenten lieben es zu diskutieren und wir haben heftigst diskutiert, aber das hat auch geholfen, die eigene Sicht, die eigene Meinung klarer zu sehen und Verständnis zu haben für die Meinung von anderen. Also das hat mich schon ziemlich stark geprägt. Pfingstlich-charismatische Christen habe ich in unterschiedlichen Phasen meines Lebens kennengelernt, schon im Studium und dann auch in Afrika, ganz unterschiedliche Gruppen. Und dadurch ist meine Sicht über den Heiligen Geist vielfältiger geworden. Das war in den ersten Jahren oder 2, 3 Jahrzehnten nicht so stark, aber später wurde da einfach mein Blick erweitert. Und dafür bin ich dankbar, dass ich neue Sachen dazugelernt habe. Ich will euch jetzt etwas vorstellen, es wird ein klein bisschen komplexer. Das stammt von Christian Schwarz. Manche kennen Christian Schwarz von dem Gabentest her, die 3 Farben deiner Gaben. Und er hat auch ein Buch geschrieben, die 3 Farben deiner Spiritualität. Und das fand ich hilfreich, um einfach die unterschiedlichen Frömmigkeitsstile erstmal zu erkennen. Also der äußere Ring hat 3 Farben und 3 so Blöcke. Das eine ist das Wort. Ein Frömmigkeitsstil, der stark am Wort gegründet ist. Dann der blaue Bereich, ein Frömmigkeitsstil oder verschiedene Frömmigkeitsstile, die am Geist sich orientieren. Und Frömmigkeitsstile, die sich an der Welt, eigentlich müsste man sagen an der Schöpfung, an dem, was Gott gemacht hat, orientieren und da einen entsprechenden Engagement, einen entsprechenden Frömmigkeitsstil entwickeln. Ich gehe jetzt mal einzeln durch. Wir fangen mal mit dem grünen Bereich an, die Welt. Wer diesen Frömmigkeitsstil hat, mehr sinnlich ausgerichtet zu sein, draußen in der Natur zu sein oder was weiß ich, kreativ zu sein, Bilder zu malen, der hat das Motto, ich will Gottes Werke genießen. Also wenn er ein Mensch ist, der an Gott glaubt, sieht er in der Schöpfung die Werke Gottes und will sie genießen. Und das ist was Schönes. Wer mehr rational ausgerichtet ist in seiner Frömmigkeit, das heißt, da muss man alles sehr gut begründen und erklären und apologetisch differenzieren, der möchte Gottes Wesen verstehen. Also da geht es weniger um das Genießen emotional, als um das Verstehen von Gottes Wesen. Und der rechtgläubige Frömmigkeitsstil, da ist das Anliegen, richtig über Gott zu denken. Gott ist groß und unbegreiflich letztendlich, aber ich möchte das, was ich über ihn sage und über ihn denke, richtig tun. Die Richtigkeit ist diesen Menschen besonders wichtig. In dem roten Bereich, wo es um das Wort geht, da gibt es die bibelzentrierten Christen, die besonders auf dem Herzen haben, wir möchten Gottes Wort verstehen, aber auch anwenden. Wir möchten das tun, was die Bibel sagt. Diejenigen, die eher missionarisch ausgerichtet sind, die wollen etwas weitergeben, Gottes Gnade weitergeben an Menschen, die das noch nicht kennen. Und der asketische Führungsstil, das ist ein Frömmigkeitsstil, das ist ein Stil, der eher zurückgezogen ist, sehr einfach, sehr bescheiden lebt. Da geht es darum, Disziplin für Gott entwickeln. Diese Menschen haben ein sehr geordnetes, allgemeines Leben und geistliches Leben und die Disziplin für Gott ist ihnen besonders wichtig. In dem blauen Bereich zum Thema Heiliger Geist, da gibt es enthusiastische Christen. Das sind Christen, die sich begeistern lassen von Gott und die Gotteskraft feiern, immer wieder neu. Die Mystischen sind auch vom Geist geprägt, aber mehr nach innen gerichtet. Ihr Anliegen ist es, in Gottes Gegenwart zu ruhen. Kontemplatives Gebet, wo ich einfach ganz still bin vor dem Herrn, hat mit dem Geist zu tun, aber ist so ein bisschen der Gegenpol zu den Enthusiastischen, die eher in der Bewegung, im Engagement, im Tanz vielleicht, im Lobpreis Gott erleben wollen. Und dann gibt es noch diejenigen, die einen sakramentalen Frömmigkeitsstil haben, das heißt, bestimmte Liturgien, bestimmte Ordnung, bestimmte Regeln sind wichtig und für sie ist das Gottes Inkarnation, Gott wird Fleisch, Gott wird Mensch, auch zum Beispiel bei der Mahlfeier erinnern wir uns an die Fleischwerdung Gottes. Wir wollen Gottes Inkarnation, Gottes Fleischwerdung ausdrücken. Wenn wir das jetzt anschauen, sind das alles Aspekte, die wir möglicherweise auch schon mal angedacht haben. Aber meistens hat jeder einen bevorzugten Frömmigkeitsstil. Wir gucken noch mal auf dieses Bild. Die drei Farben, rot, grün, rot, blau, sind drei Blickrichtungen. Auf das Wort, auf den Geist, auf die Welt. Und dann haben wir dreimal zwei Kernfarben mit zwei Frömmigkeitsstilen. Rot, bibelzentriert und missionarisch. Blau, enthusiastisch oder mystisch. Grün, sinnlich oder rational. Das sind die Kern in diesen jeweiligen Farbenbereichen, die Kernfrömmigkeitsstile. Und dann haben wir noch Frömmigkeitsstile auf der Grenzlinie. Zwischen Rot und Blau ist der asketische Frömmigkeitsstil. Ich sage gleich noch was dazu. Zwischen Blau und Grün der sakramentale und zwischen Grün und Rot der rechtgläubige. Das einfach, um die verschiedenen Farben zu verstehen und wie passen die bestimmten Begriffe eben zu diesen Farben, mit diesen Farben zusammen. Wenn ich mich selber frage, sind mir manche Frömmigkeitsstile fremd? Definitiv, habe ich vorhin schon erzählt, aus meiner Jugendzeit und bis heute ist es so, an manchen Orten fühle ich mich wie der Fisch im Wasser und an anderen Orten bin ich ein bisschen unsicher, so wie ist das hier? Gibt es extreme und einseitige Vertreter? Die Antwort ist wichtig, ja, in jedem der Stile. Wir neigen meist dazu, unseren eigenen Stil ziemlich positiv zu sehen und den Stil eines anderen eher kritisch. Aber mein eigener Stil wird möglicherweise von anderen kritisch gesehen, weil sie mich in einer bestimmten Kiste haben, in einer bestimmten Schublade haben. Aber möglicherweise bin ich auch da ein bisschen einseitig. Von daher, es gibt extreme und einseitige Vertreter in jedem der Stile. Muss ich alle Frömmigkeitsstile für mich verinnerlichen? Das hat jetzt zu tun, ein bisschen mit Persönlichkeit. Es gibt Leute, die sehr experimentierfreudig und lernwillig sind, die einfach mal das ausprobieren wollen und andere, die eher stetig und bewahrend sind. Wichtig ist zu verstehen, auch der andere, der ganz anders ist, liebt Jesus, liebt den Vater, liebt den Heiligen Geist und drückt das in seinem Leben aus. Und von daher möchte ich von anderen lernen, die einen anderen Frömmigkeitsstil haben als ich selber. Ich bringe mal, ja, ich mache gleich hier weiter. Oh, hä? Sorry, das ist jetzt, da ist die neueste Teil nicht in die PowerPoint reingekommen, deswegen, ich habe meinen Zettel zum Glück hier. Ich gehe mal zu den ersten Punkt, die einseitigen Vertreter. Fangen wir, oder ich mache mal hier die bibelzentrierte. Nee, er hat mir leider das nicht. Okay, dann lassen wir es mal bei dem. Extreme Vertreter bestimmten Stils. Fangen wir bei der bibelzentrierten Frömmigkeit an. Es gibt Menschen, da hat man den Eindruck, sie glauben an eine Sache zuerst und nicht an eine Person, an Jesus, den Retter. Natürlich gibt es auch sachliche Fragen, mit denen ich mich beschäftige in der Bibel, aber zuallererst besteht mein Glauben daraus, dass ich Jesus als einer Person nachfolge. Und von daher, wenn die Sache wichtiger wird als Jesus, die Person, dann ist irgendwas aus der Balance gekommen. Oder der missionarische Frömmigkeitsstil. Von mir erkannte geistliche Wahrheiten dem anderen über den Kopf hauen. Das sagt man immer wieder, dass manche Leute das machen. Ich finde nicht mehr so ganz viele. Wir sind ja heute recht zurückhaltend geworden. Aber es gab solche. Also ich kann mich in meiner Jugendzeit erinnern, da gab es so missionarische Christen, die haben fromm geredet in jeder Lage, aber es kam nicht unbedingt beim Zuhörer an. Waren nicht sensibel für den Zuhörer, sondern es wurden halt die Wahrheiten so auf den Kopf gehauen. Oder asketischer Frömmigkeitsstil, extreme Weltfremdheit und extreme Sparsamkeit bis hin zum Geiz. Jeder von sich selber würde sagen, der in diese Richtung ist, ja, ich bin sparsam. Andere würden vielleicht sagen, du bist geizig, du gönnst dir ja selber nichts und das, was Gott dir an Schönheit gegeben hat in deinem Alltag, kannst du gar nicht wirklich genießen. Von daher asketisch zur Weltfremdheit und Sparsamkeit bis zum Geiz. Enthusiastischer Frömmigkeitsstil, da ist die Gefahr, dass man immer wieder neue geistliche Höhepunkte erleben will, mit ganz überschwänglichen Emotionen und sozusagen süchtig danach wird. Und vielleicht kennt ihr solche Leute, ich bin ihnen auf jeden Fall begegnet, die den enthusiastischen Frömmigkeitsstil irgendwie zu intensiv verfolgen. Mystischer Frömmigkeitsstil, extreme Vertreter sind ganz nach innen gekehrt, sind ganz passiv, kümmern sich nicht um die Welt, um Mission, um Engagement, sondern sind einfach nur in sich gekehrt, mit sich und dem Herrn. Immer wieder mal ist gut, aber wenn das die Grundstimmung ist, ist da irgendwie was faul dran. Sakramentaler Frömmigkeitsstil, die veräußerlichte Teilnahme an Sakrament und Liturgie, das heißt nicht nur in der Landeskirche, auch, sage ich mal, in Brüdergemeinden, wo ich ja viel mit zu tun habe, gibt es Liturgien, bestimmte Dinge, die einfach immer gleich ablaufen. Man weiß schon, wenn der eine Bruder aufsteht und irgendein Lied vorschlägt, welches Lied das ist. Das ist nicht festgeschrieben, aber es ist im Kopf irgendwie festgeschrieben. Und die Gefahr der Veräußerlichung, man macht das alles so mit, vor allen Dingen als zweite, dritte Generation von Christen, die ist relativ groß. Und entscheidend ist, dass ich da einen inneren Zugang wieder zu bekomme und nicht nur äußerlich mitmache. Oder der sinnliche Frömmigkeitsstil, ich gehe in den Wald, um Gott zu begegnen, ich brauche keine Gemeinde. Diesen Spruch, glaube ich, den gibt es schon ziemlich lange und gibt immer wieder Vertreter davon. In den Wald zu gehen ist schön, machen wir auch sehr gerne. Aber statt in den Gottesdienst zu gehen, in den Wald zu gehen oder nur in den Wald zu gehen und nicht mehr in den Gottesdienst, da fehlt irgendwie was. Rationaler Frömmigkeitsstil, was ich glaube, muss rational erklärbar sein, sonst distanziere ich mich davon. Das heißt, meine Denkfähigkeit, bestimmte Dinge zu denken, sind mein Rahmen, in dem meine Frömmigkeit sich bewegt. Und wenn das darüber hinausgeht, wenn ich irgendwas nicht erklären kann, steige ich aus. Und es gibt aber viele Dinge, die wir nicht mit unserem Verstand erklären können. Aber Vertreter dieser Frömmigkeit neigen dazu, das überzubetonen. Und rechtgläubiger Frömmigkeitsstil, Negativ ist, wir allein haben den richtigen Glauben, alle anderen gehen in die Irre. Das sind jetzt alles Beispiele, die ihr vielleicht auch schon irgendwie erlebt habt. Aber ich möchte jetzt nochmal zu jedem dieser neuen Frömmigkeitsstile ein Beispiel bringen von Begegnungen, die mich geprägt haben, was ich lernen konnte. Also ich habe ja studiert in Basel an der STH und unser Dogmatikprofessor, Professor Jansen, der hat einen Satz immer wiederholt zum Thema bibelzentrierte Frömmigkeitsstil. Er hat gesagt, du musst deine Überzeugungen aus der Bibel ableiten können. Und dieser Satz hat mich begleitet bis heute. Den finde ich richtig, den finde ich gut. Und wann immer ich irgendwas Neues entdecke, versuche ich zu verstehen, wo hat das in der Bibel, im Wort Gottes, seine Grundlage. Oder missionarischer Frömmigkeitsstil. Evangelistische Missionare, die wir auch haben in Wiedenest, also nicht jeder Missionar ist evangelistisch. Es gibt auch Verwalter und Lehrer und Hirten, aber einige sind sehr evangelistisch. Die lenken immer das Gespräch auf Gott. Wir haben einen Missionar, wenn der mit dem Zug hier ankommt und dann mit dem Bus von Gummersbach nach Wiedenest fährt, dann führt er schon zwei evangelistische Gespräche und einer davon bekehrt sich möglicherweise. Das wäre mir ein bisschen viel, aber ich bewundere ihn, dass der das hinkriegt. Der kommt, also er selber ist auch aus einem anderen Land und er hat keine Bedenken, über seinen Glauben zu reden. So wie wir halt über Wetter reden, redet der über Jesus. Und das finde ich stark, dass wir solche Leute in unserer Mitte haben. Oder asketischer Frömmigkeitsstil. Ein Studienkollege von mir, der ist Bruder geworden in der Kommunität in Adelshofen. Und die haben auch so einen bestimmten Frömmigkeitsstil. Ich war da relativ häufig zu Veranstaltungen, bin da auch geprägt worden und fand es immer sehr stark, wie sie sich Gott hingeben und wie sie bereit zum Verzicht sind. Gibt in Hebräer 13, Vers 5 die Aussage, wir sollen uns begnügen mit dem, was wir haben. Und bei den Adelshofenern, da habe ich das ganz stark erlebt, über Jahrzehnte. Ja, also das ist schon faszinierend, wie sie leben bis heute. Dann enthusiastischer Frömmigkeitsstil. Wir waren 16 Jahre in Afrika und wenn man dort ist, kommt man nicht drum rum, Menschen zu treffen, die sehr enthusiastisch sind, die begeistert die Lieder singen und tanzen und hüpfen und springen. Und das hat uns geprägt. Und als wir zurückkamen, haben wir das wirklich vermisst, ein Stück weit hier in Deutschland, aber ab und zu erleben wir es auch noch. Aber wir schätzen unsere Geschwister aus Afrika, die davon stark geprägt sind. Der mystische Frömmigkeitsstil, als wir uns auf Rente vorbereitet haben, Lore und ich, haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, ich will mal ganz bewusst mich mit einem Frömmigkeitsstil beschäftigen, der mir nicht so auf den Leib geschnitten ist, nämlich eher so der mystische, kontemplative Frömmigkeitsstil. Und den findet man in vielen der Gebetshäuser. Es gibt ja über 100 Gebetshäuser in Deutschland, die manche 24 Stunden rund um die Uhr beten. Und die meisten von denen sind stark von Kontemplation geprägt. Und ich habe mich jetzt darauf eingelassen, ich bin noch nicht der kontemplative Typ, bis heute nicht. Ich bin der missionarische Aktivist irgendwie. Aber ich kann es wertschätzen, von solchen Geschwistern zu lernen, die ganz lange in der Gegenwart Gottes ausharren, sag ich mal. Dann der sakramentale Frömmigkeitsstil. Ich war letzten Dezember in Bonn zu einem Gebetsfrühstück und da war ein Priester aus der griechisch-orthodoxen Kirche da. Da habe ich auch nicht so den natürlichen Zugang zu. Aber er hat mir eine Sache erklärt zu der Liturgie. Er sagt, für ihn ist das so etwas Wertvolles, die gleiche Liturgie zu benutzen, die schon Generationen von Vorfahren benutzt haben. Er fühlt sich damit verbunden und weiß, er gehört zu einer Gemeinschaft, die ganz, ganz tiefe geschichtliche Wurzeln hat. War mir ein neuer Gedanke, weil ich bin immer für das Neue so, aber das Alte so zu wiederholen, um sich daran zu erinnern, dass das sozusagen die Wurzeln unseres Glaubens sind, war auch einfach schön. Sinnlicher Frömmigkeitsstil, Begeisterung über Sonnenuntergang oder über stürmische Wellen, das teilen wir als Ehepaar miteinander. Wir gehen gerne zum Sonnenuntergang, auch wenn wir schon 500 Sonnenuntergänge gesehen haben, der 501 ist trotzdem immer noch schön und macht Freude. Rationaler Frömmigkeitsstil, ich denke, viele von uns haben Bücher von C.S. Lewis gelesen oder kennen vielleicht Videos von John Lennox. John Lennox ist Mathematikprofessor in Oxford und kann super argumentieren. Der hat mit ganz vielen bekennenden Atheisten öffentlich diskutiert und meistens gewonnen, muss man einfach sagen, weil er einfach so gut ist. Als Mathematiker ist er so rational und klar. Von daher finde ich das einfach toll, dass es solche Leute gibt. Beispiel aus der Bibel, Paulus in Damaskus, nachdem er sich bekehrt hat, diskutierte auch mit den Juden dort in der Synagoge so stark, dass sie ihn dann umbringen wollten. Das ist dann manchmal die Gefahr, wenn man zu überzeugend ist mit seinen rationalen Begründungen. Aber trotzdem freue ich mich sehr über C.S. Lewis und John Lennox. Und noch als letztes rechtgläubiger Frömmigkeitsstil, festhalten am Glauben, auch in Verfolgungssituationen. Ich hatte eine Begegnung mit dem Erzbischof von Nordnigeria, einem anglikanischen Erzbischof, habe ich in Lausanne kennengelernt und ihn dann eingeladen, hier nach Deutschland zu uns in die Gemeinde und zu der Missionskonferenz. Und das zu erleben, wie sie dort, inzwischen sind es glaube ich 50.000 Christen, die umgebracht worden sind in den letzten 10 Jahren in Nordnigeria von Boko Haram, und trotzdem halten sie am Glauben fest. Das finde ich richtig stark, also diese Standfestigkeit. Und die hat mich beeindruckt und ich möchte davon lernen. Ich will schließen noch mit einem Bibelvers, Römer 15, Vers 7, wo Paulus sagt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Christus hat jeden Einzelnen von uns angenommen, so wie wir sind und mit allem, was wir bisher wissen. Und gleichzeitig hat er Neues für uns vorbereitet, was wir lernen können durch andere Geschwister, durch sein Wort, durch Bücher, durch Podcasts, was auch immer. Und ich freue mich über die Vielfalt in Gottes Reich und dass wir Gemeinschaft haben können mit Menschen mit ganz unterschiedlicher Frömmigkeit. Ja, das war mir wichtig, einfach so ein bisschen mein Herz zu teilen. Gottes Segen auch euch hier. Amen.